Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir freuen uns, dass Sie heute Abend uns Zeit nehmen können, um über ein außerordentlich wichtiges Thema nachzudenken, nämlich über das Wesen, die Zuverlässigkeit des geschriebenen Wortes Gottes, der Bibel. Ich lese drei Stellen dazu, zwei aus dem Alten Testament, eine Stelle aus dem Neuen Testament. Im Psalm 12, muss ich aufmachen. Im Psalm 12, im Vers 6, da steht, nein, es ist der Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Dann aus dem Buch der Sprüche, aus dem Kapitel 30, der Vers 5. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Und eine dritte Stelle, 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, der Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Ich stelle folgende drei Thesen auf zur Vollkommenheit, zur Vollständigkeit, zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Erstens, Gott ist der Urheber der Bibel. Dann zweitens, Gott gab den Schreibern der biblischen Bücher das Geschriebene ein. Und dann drittens, die Heilige Schrift ist darum Gottes Wort. Sie ist Gottes Offenbarung. Sie ist wie Gott heilig, fehlerlos, uneingeschränkt, vertrauenswürdig. Und mit unserem Verhältnis zum Wort Gottes steht und fällt unser Verhältnis zu Gott selbst. Und darum ist das keine Sache untergeordneter Bedeutung. Nun, ich werde mich zu folgenden 6 Punkten heute Abend äußern. Erstens, wir können Gott nur erkennen, wenn er sich offenbart. Und es ist so, Gott ist nur insofern erkennbar, als er sich zu erkennen gibt. Dann zweitens, Gott hat sich durch das geschriebene Wort geoffenbart. Dann werden wir drittens sehen, wir brauchen eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Nun, was das im Einzelnen heißt, das werden wir dann sehen. Dann viertens, wir brauchen dazu die subjektive Erleuchtung durch Gottes Geist. Dann werden wir als fünftes werden wir uns sechs Eigenschaften der Heiligen Schrift ansehen. Und dann schließen wir mit einer ganz kurzen Zusammenfassung in wenigen Sätzen mit der Tragweite unseres Problems. Ja, es ist so, wir können Gott nur erkennen, wenn er sich offenbart. Offenbart sich Gott nicht, dann ist er unerkennbar. Nun, Gott offenbart sich durch seine Werke. Durch alle seine Werke, durch die Schöpfung. Er offenbart sich auch durch das Werk, durch sein Wirken der Vorsehung. Er offenbart sich durch die Geschichte. Gott offenbart sich durch das Gewissen. Aber zudem muss Gott sich unfehlbar und irrtumslos offenbaren. Das tut er durch die Heilige Schrift. Denn wir brauchen mehr als eine nur subjektive oder eine allgemein den Menschen von Gott gegebene Offenbarung. Ja, Gott redet tatsächlich, wie gesagt, durch die Geschichte, durch das Gewissen, durch die Schöpfung, durch die Vorsehung. Aber die Heilige Schrift, Alten und Neuen Testament, ist die einzige vollständige und vollkommene Offenbarung Gottes, die wir besitzen. Natürlich hat Gott sich auch auf andere Weise geoffenbart, eben in der Schöpfung, in der Geschichte, in der Vorsehung, im Gewissen eines jeden einzelnen Menschen. Aber diese Offenbarungen sind zu unbestimmt. Sie sind offen für zu viele Deutungen. Sie sind zu subjektiv. Und darum hat Gott sich für alle Menschen verbindlich offenbaren wollen. Und der Gott, der sich in der Bibel offenbart, er nennt sich selbst das Alpha und das Omega. Das sind zwei Buchstaben des griechischen Alphabets. Und damit deutet er schon an, wie eng seine geschriebene Offenbarung mit der Offenbarung seiner selbst verbunden ist. Er ist das ewige Wort, das steht in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Es hatte keinen Anfang, sondern es war im Anfang. Er, Gott selbst, heißt das Wort Gottes in Offenbarung 19, Vers 13. Das geschriebene Wort Gottes ist identisch mit Christus, dem ewigen und lebendigen Wort Gottes. Und hieraus ergibt sich die Gewissheit von der Verbalinspiration der Bibel. Hieraus ergibt sich die Gewissheit von der Irrtumslosigkeit der Bibel. Christus war wohl Mensch und er kam in Knechtsgestalt. Und darauf haben verschiedene hingewiesen und daraus ableiten wollen, ja, die Bibel sei auch nur Gottes Wort in Knechtsgestalt und darum eben mit Irrtümern und Fehlern behaftet. Ja, Christus kam in Knechtsgestalt, aber er war der einzige vollkommene Mensch, sündlose Mensch. Und so wie eben Christus sündlos war, irrtumslos, rein, heilig, so ist eben auch das Wort Gottes, das mit Christus deckungsgleich ist, irrtumslos, rein, fehlerfrei. Wir brauchen also eine geschriebene, eine verbindliche, zuverlässige Offenbarung Gottes, auf die wir uns verlassen können. Die Reformation brachte die Bedeutung der Bibel, die Notwendigkeit, die Bibel zu lesen, zu kennen, ganz neu ins Bewusstsein. Hier einer der Hauptreformatoren, Johannes Calvin. Er sagt zur Bedeutung der Schrift Folgendes. Gott stellt allen Menschen ohne Ausnahme die Umrisse seines Wesens in der Schöpfung vor Augen. Aber es bedarf eines anderen und besseren Mittels, das uns zuverlässig zum Schöpfer der Welt weise. Die Schrift bringt unser sonst so verworrenes Wissen um Gott in die richtige Ordnung, zerstreut das Dunkel und zeigt uns deutlich den wahren Gott. Das ist gewisslich ein einzigartiges Geschenk Gottes. Er braucht zur Unterweisung seiner Kirche nicht bloß stumme Lehrmeister, also die Schöpfung, sondern öffnet selbst seinen heiligen Mund. Das steht in der Institutio, also in dieser systematischen Theologie von Johannes Calvin, im ersten Buch, 6. Kapitel, in der ersten Abteilung. Nun aber nicht die ersten Reformatoren, sondern bereits die Kirchenväter waren davon überzeugt, dass die Bibel Gottes irrtumsloses Wort sei, dass in der Bibel und durch die Bibel Gott selbst rede. In den ersten Jahrhunderten der Kirche wurde ja über sehr viel gestritten. Da gab es all diese dogmatischen Streitigkeiten, die christologischen Streitigkeiten. Also die Frage darüber, ob er wahrer Gott sei oder nur Gott ähnlich. Auch die Frage darüber, wie sich das Verhältnis der beiden Naturen in ihm verhalte. Seine menschliche und seine göttliche. Die Frage der Dreieinigkeit. Die trinitarischen Streitigkeiten also. Es wurde über das Wesen der Gnade, wurde heftig gestritten. Der pelagianische Streit und so weiter, über sehr viel, eigentlich über alles, wurde in den ersten Jahrhunderten schon gestritten und wurde klar darum gerungen und dann auch klar formuliert, was biblische Lehre sei. Über eine Sache hat man nie gestritten, über das Wesen der Bibel. Wieso? Alle waren davon überzeugt, die Bibel ist Gottes irrtumsloses, vollkommenes Wort. Und das ist doch ein sehr auffälliger Sachverhalt. Und so brauchen wir von den vielen Zeugen aus der frühen Kirche nur einen zu erwähnen, den bekanntesten Lehrer der Kirche des Altertums, Aurelius Augustin. Er sagt, an der Irrtumslosigkeit der Schrift zu zweifeln wäre Sünde. Nun, das Inspirationsverständnis der Reformatoren entsprach vollkommen dem der frühen Kirche. Hier ein Zitat aus einem sehr hilfreichen, sehr nützlichen, sehr guten Buch, geschrieben von Eckhard Schnabel, Inspiration und Offenbarung. Das Buch ist vergriffen, soviel ich weiß. Und er sagt Folgendes: Die fast durchweg unprogrammatischen und sicherlich nicht systematischen Äußerungen Luthers zum Wesen der Heiligen Schrift lassen keinen Zweifel daran, dass er eine strenge Schriftauffassung voraussetzt und vertritt. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort und ist als solches irrtumslos, klar, verbindlich und wirksam. Nun, Luther war ja nirgends systematisch, auch in dieser Frage nicht, im Gegensatz zu Calvin. Aber hier ein Zitat von jemandem, der sehr systematisch dachte und lehrte, Heinrich Bullinger, hier aus dem nahen Zürich. Und er hatte das zweite helvetische Bekenntnis verfasst, das bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts noch das offizielle Glaubensbekenntnis der reformierten Kirche der Schweiz war. Aber es wurde dann offiziell abgeschafft. Heute ist das nicht mehr gültig und verbindlich. Und er sagt zur Bibel Folgendes: Wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften das wahre Wort Gottes sind und dass sie aus sich selbst heraus Kraft und Grund genug haben, ohne der Bestätigung durch Menschen zu bedürfen. Und so kann ja nur jemand reden, der von der Kraft und von der Wahrheit dieses Wortes selbst überwältigt worden ist. Und die Haltung der Reformatoren zur Bibel, das war eben ihre Haltung zu Gott. Und diese ihre Haltung zu Gott erklärt auch die Kraft ihrer Verkündigung. Auch die Wirkung, die sie hatten. Ungeheure Wirkung. Nun, diese Zitate von Calvin, auch das über Luther, das von Bullinger, die zeigen eben, dass den Reformatoren die Bibel Gottes Wort war. Und dass dieses Wort sich selbst beglaubigt. Die Bibel kann man nicht beweisen. Die Bibel braucht das auch nicht. Gott ist. Und so ist sein Wort Gottes Wort. Dieses ganz klare Bezeugen der Vollkommenheit, aber auch der Ausschließlichkeit der Bibel als göttlicher Offenbarung, das war ein Nein gegen die Entscheidungen der Konzile. Das war ein Nein gegen den Primat des Papstes. Das war ein Nein gegen den freien Willen des Menschen, der da meint, aus sich heraus, durch seine Vernunft oder seine Gefühle, Maßstäbe über die Bibel setzen zu können, um Gott zu erkennen. Das schreibt Georg Huntemann in seinem Buch Die verratene Reformation. Nun, die Reformation geschah ja gleichzeitig, als in Europa eine ganz andere Geistesströmung ihren Anfang bereits genommen hatte und ebenso ganz Europa erfasste: Humanismus, nachher Rationalismus und Aufklärung. Die Reformatoren waren keine Kinder des Humanismus. Das denken zwar heute einige, aber sie haben ganz anders gedacht als die Humanisten, wie wir gleich sehen werden. Denn wir müssen uns doch kurz mit dem Inspirationsverständnis der Aufklärung vertraut machen. Nun, es ist heute gar nicht mehr selbstverständlich, sondern im Gegenteil, dass man von der Bibel sagt, sie sei Gottes Wort. Die Bibelkritik ist so erfolgreich gewesen, dass die allermeisten Menschen in den christlichen Völkern, Nationen sagen, ja, die Bibel hat Fehler, die Bibel ist einfach eine Überlieferung. Niederschlag von Reflexion über Gott, aber nicht Gottes Wort. Nun, die Bibelkritik, die hat ihren Ursprung nicht in diesem oder jenem Theologen, ist nicht eine Erfindung irgendeines Theologen, sondern in der geistesgeschichtlichen und in der philosophischen Vorgabe des Humanismus. Und damit auch des Rationalismus und der Aufklärung. Nun hier, das am meisten, am häufigsten zitierte Wort zur Bedeutung des Humanismus stammt von Pico della Mirandola aus seiner Oratio de Hominis Dignitate, Diskurs über die Würde des Menschen. Und da sagt er Folgendes. Du, und zwar ist es so konstruiert, dass Gott, der Schöpfer, zum Menschen, zu Adam spricht. Aber beachtet, wie hier das Verständnis, das Verhältnis von Gott zum Menschen umgedeutet wird. Also, du, durch keine Beschränkung eingeengt, sollst dein Wesen bilden nach deinem freien Ermessen. Denn in diese Hand habe ich dich gegeben, ich habe dich in die Mitte der Welt gestellt, damit du dir diejenige Gestalt schaffst, die du möchtest, gewissermaßen als freier und edler Bildner und Schöpfer deiner selbst. Also der Mensch, Mitte und Bezugspunkt aller Dinge. Das ist der Geist des Humanismus. Und der war verantwortlich für dieses ganze Denken, das nachher auch zur Bibelkritik führte. Und dieses Denken ist geprägt von dieser Überzeugung hier, Cartesius oder Descartes auf Französisch, René Descartes. Er sagte, das ist sein bekanntestes Wort, cogito ergo sum, aber was wollte er damit sagen? Dass seine Identität in seinem Denken begründet ist. Mein Denken, das ist mein Ich und das definiert mich. Das ist ganz heidnisch. Biblisch gedacht ist der Mensch definiert, wodurch? Durch sein Verhältnis zu Gott. Und so müssen wir sagen, und das hat die Reformation gesagt, ich glaube, also bin ich. Ich vertraue auf Gottes Wort, also bin ich. Aber der Rationalismus, der sagte, das Denken des Menschen macht den Menschen und definiert ihn. Und das führte dann zum Höhepunkt dieses Denkens durch den für sich genommen, diesen großartigen Denker und Systematiker Kant. Also man muss Bewunderung haben vor seiner Denkleistung. Aber sein Denken war ganz losgelöst von Gott. Und so definiert man meistens die Aufklärung anhand der Frage und der Antwort, die Kant selbst stellte in eben dieser berühmten Frage, was ist Aufklärung? Und darauf antwortet eben Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Mündigkeit. Unmündigkeit. Und die Unmündigkeit kam daher, dass der Mensch es nicht wagte, sich allein auf sein Denken zu verlassen. Ohne Anleitung eines anderen, das heißt Gottes oder der Bibel oder der Tradition. Und dieses Denken war es, das dann die Bibelkritik ermöglichte. Die Bibelkritik, folgende drei Eigenschaften bestimmen sie. Anthropozentrismus, das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt des Denkens. An ihm wird das Denken gemessen. In seinem Interesse geschieht alles Denken. Das denkende Subjekt, eben ich bin, sagt Descartes, ich denke, also bin ich, das denkende Subjekt verdrängt und ersetzt das zu denkende Objekt, nämlich Gott. Dann zweitens Rationalismus, die menschliche Vernunft ist wichtiger als die Tradition. Die Vernunft muss die biblische Offenbarung beurteilen. Die Vernunft allein entscheidet, was gültig ist. Und daraus ergibt sich drittens autonome Ethik. Der Mensch definiert auch, was gut sei und was böse sei. Kant befindet, dass die Bibel gleich, als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre. Das ist ein Irrealis, so heißt das in der Grammatiklehre. Irrealis ist nicht wirklich, aber als ob sie es wäre. Die Bibel dass die Bibel gleich, als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt und der Religion als Leitmotiv unterlegt zu werden verdiene. Also die Bibel ist ganz nützlich, um gewisse Anhaltspunkte zu finden für bewährte Ethik, aber sie ist keine göttliche Offenbarung. Das schreibt Kant im Streit der Fakultäten. Also man will durchaus noch Ethik, und es wird wieder vermehrt von Ethik gesprochen und von Werten und so weiter, aber man will sie nur im Interesse des Menschen, ohne Bezug zu Gott. Und darum hält das nicht. Hat keine Kraft. Nun, die Ratio, der Verstand des Menschen, wurde im Zuge des Humanismus, des Rationalismus, der Aufklärung unendlich überschätzt. Die bloß menschliche Vernunft reicht nicht, um sich selbst, die Welt und schon gar nicht den Urheber aller Dinge zu erklären. Sie reicht ja eben nicht einmal, um den Menschen zu erklären. Überhaupt nicht, bei weitem nicht. Und schon gar nicht, um den Urheber aller Dinge zu erklären. Und darum kann die Vernunft keine zuverlässige Führerin sein, um das Wesen der Inspiration zu erfassen. Und darum war das so eine so große Tragik, als auch die Theologie dem Rationalismus verfiel. Luther nannte die Vernunft die Hurevernunft. Das ist eben typisch Luther. Und so hat er es auf den Punkt gebracht. Die Vernunft hat den Menschen verführt zu geistlicher Hurerei. Die Hure Vernunft und dieser Hure sind fast alle Grundlegenden der Bibel und des Christentums anstößig. Das war übrigens schon zur Zeit des Apostels Paulus so. Die Griechen fanden die christliche Lehre Torheit. Die Hure Vernunft, der Hure Vernunft sind fast alle Grundlehren der Bibel und des Christentums anstößig. Zum Beispiel Schöpfung in 6 Tagen. Das hat im Altertum nur ein Volk geglaubt, die Juden. Die Ägypter haben es nicht geglaubt, die Babylonier haben es nicht geglaubt, die alten Phöniker haben es nicht geglaubt, die Griechen haben es nicht geglaubt, die glaubten alle an die Ewigkeit der Materie. Also Schöpfung in 6 Tagen vom jenseitigen Gott, der sprach und es ward. Sündenfall, Menschwerdung und Stellvertretung, ich nenne nur einige Punkte, Jungfrauengeburt, leibliche Auferstehung, das hat ja die Zuhörer von Paulus zum Lachen gebracht. Was? Auferstehung? Sowas. Leibliche Himmelfahrt des Herrn, die leibliche Wiederkunft des Herrn, die ewige Verdammnis, die Ausschließlichkeit der Erlösung in Christus oder zum Beispiel eine theologische Befindlichkeit, Erwählung durch Gott und doch Verantwortung des Menschen, alles töricht für den bloßen Verstand des Menschen. Und doch hat der Rationalismus die Theologie zu beherrschen angefangen. Der bedeutendste wissenschaftliche Vertreter der theologischen Aufklärung, eben, es gab dann eine theologische Aufklärung, Johann Salomo Semmler, er griff die Identifizierung von heiliger Schrift und göttlicher Offenbarung an. Das heißt, man darf heilige Schrift nicht gleichsetzen mit göttlicher Offenbarung. Man muss sagen, in der heiligen Schrift findet sich göttliche Offenbarung. Aber sie ist nicht das ganze göttliche Offenbarung. Und zwar tat er das mit den Mitteln der historischen Kritik und der sittlichen Brauchbarkeit. Die wissenschaftliche Kritik wird so zur Richterin über Gottes Wort. Die Bibel in ihrem Ganzen ist nicht mehr der von Gott gegebene Kanon, sondern man muss im Kanon einen wahren Kanon suchen. Die Trennung zwischen göttlicher Offenbarung einerseits und der Heiligen Schrift andererseits bleibt ein tragendes Merkmal des liberalen protestantischen Bibelverständnisses bis in unsere Tage, auch bei Emil Bronner und Karl Barth, zwei außerordentlich einflussreiche Schweizer Theologen vornehmlich der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber sie lebten noch ziemlich weit, sind die 70er Jahre. Mit dieser Auffassung hat man das Bibelverständnis der Reformation, das reformatorische sola scriptura, die Schrift allein oder durch die Schrift allein, aufgegeben. Und damit hat man auch das reformatorische solus Christus, Christus allein, preisgegeben. Man kann nicht an Christus glauben und gleichzeitig die Bibel kritisieren. Es geht nicht. Denn der lebendige Christus, das lebendige Wort, ist deckungsgleich mit dem geschriebenen Wort. Wer also die Bibel ignoriert, ignoriert Christus. Wer die Bibel angreift, greift Christus an. Ich werde noch einmal dann darauf zurückkommen. Nun, für Barth, der so einflussreich war, war es so, die Heilige Schrift hat göttliche Qualität. Sie ist ein Niederschlag von göttlicher Offenbarung, ein Niederschlag von göttlicher Offenbarung. Die Schreiber sind jeweils Gott begegnet und sie haben dann niedergeschrieben, aber fehlerhaft und mit Irrtümern behaftet. Aber jedes Mal, wenn jetzt wir die Bibel lesen und wir darin dann Gott begegnen, dann ist das für uns auch Offenbarung Gottes, aber nur dann. Aber Irrtümer sind da und so müssen wir immer herausfinden, wo, was ist jetzt authentisch und wo redet Gott und wann redet Gott und wann er redet, dann ist es Wort Gottes, sonst nicht. Nun, er hat sich sehr deutlich geäußert zur Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Die Menschen, die wir hier als Zeugen reden hören, reden als Fehlbare, als irrende Menschen wie wir selber. Die Propheten und Apostel waren auch als solche, auch in ihrem Amt, auch in ihrer Funktion als Zeugen, auch im Akt der Niederschrift ihres Zeugnisses, wirkliche, geschichtliche und alles so in ihrem Tun sündige und in ihrem gesprochenen und geschriebenen Wort irrtumsfähig und tatsächlich irrende Menschen wie wir alle. Nun, wenn es sich so verhält, dann haben wir keine Möglichkeit, Gewisses über Gott, über die Herkunft aller Dinge, über die Bestimmung des Menschen, über das Ziel unseres Weges zu wissen. Wir sind dann auf Offenbarung angewiesen. Ich begann damit, dass ich sagte, der Mensch kann Gott nur so weit erkennen, als Gott sich zu erkennen gibt. Wir sind als Menschen in dieser Sache Unmündige. Und so sind wir auf Offenbarung angewiesen. Wenn man jetzt aber anfängt, die Offenbarung in Frage zu stellen, dann hat man gegen das Prinzip selbst verstoßen und damit die Offenbarung selbst ihres ganzen Wesens, ihrer ganzen Bedeutung beraubt. Und dann redet Gott nicht mehr. Dann schweigt Gott. Und wenn Gott schweigt, sind wir allein. Allein mit unseren Ängsten, allein mit unseren Zweifeln, allein mit unseren Ratlosigkeiten, allein. Und so hat das furchtbare Folgen gehabt. Dieses gebrochene Verhältnis zum Reden Gottes, zur Offenbarung Gottes. Nun ist es so, wenn die Reformatoren recht hatten, sola scriptura, allein die Schrift genügt, wie Luther dort auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser und Reich bezeugte, wenn die Bibel allein genügen soll, dann muss sie unfehlbar und irrtumslos sein. Denn wäre sie das nicht, dann könnte man sich nicht auf alles, was sie sagt, verlassen. Wenn sie Fehler enthält, kann ich mich nicht auf alles verlassen. Und man könnte sich nicht ausschließlich auf sie verlassen. Denn dann müsste ich eine andere Quelle haben, die mir zeigt, wo die Fehler sind und diese Fehler dann ausgleichen. Also wir merken, wir können gegenüber der Bibel keine laue Haltung haben. Entweder ist sie Gottes Wort, aber dann ganz Gottes Wort. Oder nicht Gottes Wort, aber dann nützt sie auch niemandem. Dann kann sie dir vielleicht ein paar schöne, erhabene Gefühle eingeben, aber mir nicht. Eben wäre die Bibel nicht unfehlbar und irrtumslos, dann könnte man sich nicht auf alles, was sie sagt, verlassen. Man könnte sich nicht ausschließlich auf sie verlassen. Es gibt kein Solus Christus, Christus allein, ohne Sola Scriptura. Also man kann nicht Christ sein, ohne ein radikal bibelgläubiger Mensch zu sein. Geht nicht. Wieso? Denn der einzige Christus, den wir kennen, ist der Christus der Schrift. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen das ewige Leben zu finden und sie sind es, die von mir zeugen. Wir kennen nur den Christus, so wie die alttestamentlichen Propheten ihn weissagten. Johannes 1,45. Wir haben den gefunden, von dem das von Mose und die Propheten gesprochen haben. Es gibt keinen anderen Christus als den des geschriebenen Wortes. Wir kennen nur den Christus, so wie die Augenzeugen, die der Herr dazu erwählt hatte, ihn verkündigten. Hebräer 2, Vers 3 und 13, Vers 7. Und zwar durch das gepredigte und im Neuen Testament schriftlich fixierte Wort. Es gibt nur diesen Christus, den Christus des Alten und des Neuen Testaments. Und darum kann es ein Solus Christus nur geben, wenn es auch ein Sola Scriptura gibt. Es kann auch kein allein durch den Glauben geben. Kein Sola Fide ohne Sola Scriptura. Geht nicht. Denn die Schrift, das ist ja der Grund, auf dem der Glaube ruht. Das ist ja der Gegenstand des Glaubens. Das ist ja der Anker der Seele. Es gibt kein Sola Fide ohne Sola Scriptura. Hier wieder ein Zitat von Eckhard Schnabel. Luther zog aus der Inspiration und der sich daraus ergebenden Unfehlbarkeit und Klarheit der Heiligen Schrift die zu seiner Zeit selbstverständliche Voraussetzungen der Theologie waren, die letzte Konsequenz. Es gibt keine andere Autorität neben der Autorität des Wortes Gottes, Sola Scriptura. Schon in der Leipziger Disputation 1519 hat Luther dies Eck gegenüber klar gemacht und festgehalten, das allein durch den Glauben ist gebunden an das allein durch die Schrift. Glaube heißt ja eben, dass ich mich in der Frage des Heils, der Erkenntnis Gottes, der Erkenntnis meiner Not, meines Zustandes vor Gott, ganz auf das Reden eines anderen verlasse. Das ist eben Glaube. Und so gibt es ein Sola Fide, nur wenn es auch ein Sola Scriptura gibt. Gut. Nun, wir brauchen eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Ich denke, das muss uns bewusst sein. Eine sogenannte Offenbarung, die eben den Menschen zum Bezugspunkt macht und sich vom Menschen her erklärt und beglaubigt, ist keine Offenbarung. Die meisten heutigen Theologen sagen, Offenbarung sei identisch mit einer nicht in Worte fassbaren Erfahrung, deren Inhalt und Bedeutung Sache persönlicher Überzeugung ist. Also eine radikal subjektive, auf mich selbst bezogen und beschränkte Sache. Eine solche sogenannte Offenbarung ist wertlos. Sie hilft niemandem, mit dem Leben und seinen ungeheuren Herausforderungen fertig zu werden. Sie hilft niemandem über den Tod hinaus. Wir sind tatsächlich auf eine verbindliche und für alle gleiche Offenbarung der Wahrheit angewiesen. Die Erkenntnis Gottes selbst erfordert eben eine objektive Quelle der Erkenntnis. Denn es geht nicht um das Erkennen, um mein Erkennen, sondern es geht um den, den ich erkennen muss. Das Erkennen als solches ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass wir den erkennen, den wir erkennen müssen. Gott, den Ewigen, den Urheber aller Dinge, aus dem wir alle unser Wesen haben, ohne den wir nicht sein können, ohne den wir verloren sind. Ihn müssen wir erkennen. Das ist die Hauptsache. Und darum halten wir daran fest und darum sind wir davon überzeugt, dass die Bibel Gott selbst offenbart. Eine objektive Quelle der Erkenntnis. Zudem gibt es ohne eine objektive Offenbarung der Wahrheit kein gemeinsames Glauben. Also keine Gemeinschaft. Es gibt dann keine Kirche Gottes. Dann gibt es einzelne irgendwelche Träumer und Ekstatiker, jeder für sich in seiner Welt. Und wenn es eine Kirche Gottes geben soll, dann muss eine objektive, für alle gültige Wahrheit vorliegen. Und drittens, ohne eine objektive Offenbarung kann es keine für alle verbindliche Ethik geben. dann darf jeder tun und lassen, was er will. Das war eine Zeit lang im alten Israel so, das war aber eine schlimme Zeit. Also jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ohne eine objektive Offenbarung kann es auch keine für alle verbindliche Dogmatik geben. Also wir brauchen eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Aber zusätzlich brauchen wir auch die subjektive Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Und ich wiederhole, in dieser Sache sind wir Unmündige. Wir sind zunächst einmal nicht fähig, über Gott zu wissen, wie Gott wirklich ist, wenn er sich nicht offenbart. Aber es ist noch schlimmer. Wir sind auch nicht fähig, wenn es schwarz auf weiß vor uns steht, es anzunehmen, wenn Gott durch seinen Geist nicht an uns wirkt. Und so brauchen wir zur objektiven Offenbarung der Wahrheit auch die subjektive Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Aber bitte beachten Sie die Reihenfolge. Wir dürfen das subjektive Wirken, an uns erfahrene Wirken des Heiligen Geistes, nie trennen vom objektiv von Gott gegebenen Kanon der Wahrheit. Aber wenn uns das klar ist, dann verstehen wir auch, wir sind angewiesen auf das Wirken von Gott, dem Geist Gottes selbst, damit wir Gott erkennen können, damit wir auch die Tragweite seines Redens verstehen können, damit wir es auch annehmen und anwenden können. Hier ein weiteres Zitat, eben von diesem Systematiker Calvin, in den ersten Kapiteln der Institutio hat er das in großartiger Weise dargelegt, wie der Mensch auf Offenbarung angewiesen ist, aber dass er auch auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen ist. Dabei soll es also bleiben, wer innerlich vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift und diese trägt ihre Beglaubigung in sich selbst. Daher ist es nicht angebracht, sie einer Beweisführung und Vernunftgründen zu unterwerfen. Die Gewissheit aber, die sie uns gewinnt, die erlangen wir durch das Zeugnis des Geistes. Gewiss verschafft sich die Schrift ganz von selbst durch ihre eigene Majestät Ehrfurcht. Aber sie ergreift uns erst dann recht und ernstlich, wenn sie durch den Geist in unseren Herzen versiegelt ist. Nun kommen wir zu 6 Eigenschaften der Heiligen Schrift. Wir gehen sie zügig durch. Erstens, die Schrift besitzt Autorität. Die Schrift besitzt Autorität. Jeremia 2,2 zum Beispiel, so spricht der Herr. Das ist die Formel, die Gottes Propheten vor ihre Aussprüche stellten. Oder es steht geschrieben. Das ist die Formel, die die Apostel gebrauchten, um zu zeigen, das ist von Gott gegebene Wahrheit. Und die hat Autorität. Kann nicht hinterfragt werden, denn es steht geschrieben. Die Schrift besitzt also Autorität, und zwar 2 Arten von Autorität. Zuerst normative Autorität. Das heißt, sie sagt uns einfach, was wahr ist. Norm. Aber sie besitzt auch das, was man kausative Autorität nennt. Das heißt, eine Autorität, die das bewirkt, was sie sagt. Und das ist ja das wirkliche Wunder der Bibel. Und das ist es, was jeden von uns überzeugt. Das ist Gottes Wort. Du liest hier, du bist am Lesen im Römerbrief und dann liest du diesen Vers, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und du akzeptierst das, ja, du hast das schon immer gewusst irgendwie, es ist Wahrheit, aber mit einem Mal wird diese normative Wahrheit zur kausativen Autorität. Du merkst, was Gott sagt, das gilt für mich. Und nachher liest du weiter und dann erfährst du, oder du liest im Johannesevangelium und du hörst die Worte, du liest die Worte Jesu, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Das ist Wahrheit. Normative Autorität. Du liest es und Gottes Geist nimmt dieses Wort und macht diese Wahrheit wirksam in deinem Leben. Das ist kausative Autorität. Mit einem Mal ergreift dich diese Wahrheit und zwar so, dass du es für dich als unwiderstehlich empfindest. Du kannst gar nicht anders, du willst auch gar nicht anders, als das für dich annehmen. Du hörst das Wort Jesu, du glaubst und du hast ewiges Leben. Also das Wort Gottes hat auch diese kausative Autorität. Und darum kann ein Paulus sagen, der Glaube kommt aus der Verkündigung.
Das Wort Gottes hat diese schöpferische Macht, in einem toten Herzen Glauben zu wecken. Kausative Autorität. Dann ist als zweites die Schrift vollkommen. Vollkommen und irrtumslos. Ich habe hier, ja, das kommt nachher, gehen wir sie schnell durch. Die Schrift ist vollständig, ich werde dann dazu noch etwas sagen. Dann die Schrift ist harmonisch und einheitlich. Die Schrift ist deutlich und klar. Die Schrift ist wirksam. Jetzt zum zweiten Punkt. Die Schrift ist vollkommen und irrtumslos. Das steht im Psalm 12, Vers 7. Die Worte Gottes sind reine Worte, wie Silber, das zur Erde fließt, im Schmelztiegel, siebenmal geläutert, nichts Überflüssiges, nichts Unreines darin. Und hier ein Zitat aus der Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Wir bekennen, dass die Schrift als Ganzes und in allen ihren Teilen bis hin zu den einzelnen Wörtern der Originalhandschriften von Gott inspiriert wurde. Wir verwerfen die Ansicht, dass die Inspiration der Schrift mit Recht auf ihr Ganzes, nicht aber auf ihre Teile oder auf einige ihrer Teile, nicht aber auf ihr Ganzes bezogen werden könne. Also der Glaube, dass die ganze Bibel und in allen ihren Teilen und bis in die Wörter inspiriert ist, vom Heiligen Geist inspiriert. Die Schrift ist vollkommen und irrtumslos. Es gibt 7 Gründe für die Irrtumslosigkeit der Bibel. Ich nenne sie nur kurz. Gottes Charakter verlangt die Irrtumslosigkeit seines Wortes. Zweitens, der Charakter des Menschen verlangt eine irrtumslose und unfehlbare Offenbarung. Weil wir so hilflos und so verfinstert sind, brauchen wir genau eine solche Offenbarung. Drittens, das Selbstzeugnis der Schrift fordert ihre Irrtumslosigkeit. Viertens, das Zeugnis des Herrn Jesus verlangt die Irrtumslosigkeit der Schrift. Fünftens, wenn ein Fehler in der Bibel möglich ist, dann sind unzählige Fehler möglich. Sechstens, nur eine irrtumslose Bibel kann verbindliche und alleinige Autorität in allen Fragen des Glaubens, des Heils und des christlichen Wandels haben. Siebtens, der historische Glaube der christlichen Kirche bestätigt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Nun etwas vom Unlogischsten, was es gibt, und das muss uns erschüttern, es muss uns schmerzen, dass in Gemeinden und Gemeindebewegungen, die seit 100 und mehr Jahren als bibeltreu galten und dieses Schriftverständnis hatten, dass es dort langsam aufgeweicht wird. Man sagt, die Bibel sei beschränkt irrtumslos. Aber eine eingeschränkte Irrtumslosigkeit ist unmöglich. Warum? Es gibt keinen objektiven Maßstab, anhand dessen wir beurteilen könnten, ja, was ist jetzt irrtumslos und was nicht. Wir müssten dann einen Kanon im Kanon finden, das haben ja die liberalen Theologen versucht. Aber dieser Kanon im Kanon würde wieder in Frage gestellt und dann müssen wir einen Kanon im Kanon des Kanons finden. Und dann begeben wir uns in das, was man in der Philosophie nennt, in einen unendlichen Regress. Hört nie auf. Und es gibt zweitens keine Autorität, welche die Grenze bestimmt, wie weit wir gehen dürfen, wenn wir mögliche Irrtümer annehmen wollen. Wer sorgt dafür, dass eingeschränkte Irrtumslosigkeit, also nur eingeschränkte Irrtumslosigkeit, nicht am Ende zu uneingeschränkter Irrtumsfähigkeit wird? Nein, eine eingeschränkte Irrtumslosigkeit ist dem Glauben unmöglich akzeptierbar. Die Schrift ist vollständig. Weil die Schrift vollständig ist, können wir mit den Reformatoren sagen, sola scriptura. Also allein die Schrift. Und nur weil die Schrift vollständig ist, können wir die Bibel durch die Bibel auslegen. Scriptura sacra sui ipsius interpres. Die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Das geht aber nur, wenn die Bibel vollständig ist. Das heißt, alle Angaben in der Bibel genügen, um Gottes heiles Rat zu verstehen. Um Gottes Heiles willen für mich zu verstehen. Ich brauche keine außerbiblischen Angaben. Das ist aber nur möglich, wenn die Schrift vollständig ist. Also es ist nicht nur vollkommen, sie könnte ja theoretisch vollkommen, aber sehr unvollständig sein. Wir können auch etwas Vollkommenes schaffen. Du kannst einen vollkommenen deutschen Satz produzieren. Aber du hast damit nicht alles gesagt, was man sagen müsste. Vollkommen, aber bei weitem nicht vollständig. Die Bibel ist also vollkommen, aber auch vollständig. Und das bedeutet, und das ist sehr wichtig, darum konnten die Apostel die Bibel zitieren, um das Evangelium zu erklären. Mit der Bibel konnten sie die Identität Jesus des Messias belegen. Mit der Bibel konnten sie die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben belegen, Römerbrief. Und die Erlösung durch das Opfer Jesu Christi erläutern und beglaubigen, Hebräerbrief. Merkt, wie sie dort immer mit der Bibel argumentieren. Die Bibel erklärt die Bibel. Und das bedeutet ferner, die Bibel ist eine geschlossene Offenbarung. Der Kanon ist nicht offen. Gott hat immer wieder zu verstehen gegeben, dass kein Mensch eigenmächtig etwas zu seinem geoffenbarten Wort hinzutun oder von seinen Worten wegnehmen darf. 5. Mose 4, 2, Sprüche 30, Vers 6. In Verbindung mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes sollte Gottes Heil vollendet und seine Offenbarung abgeschlossen werden. Hebräer 1, 1. Am Ende dieser Tage hat Gott zu uns geredet im Sohn. Kolosser 1, 25. Das Wort Gottes aus vollem Maß zu bringen. Judas 4. Für den ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen. Offenbarung 22, 18 und 19. Wer hinzutut zu diesem Wort oder wer hinwegfügt vom Buch dieser Weissagung, dem werden Strafen angedroht. Die Bibel ist vollständig. Sie sagt mir alles, was ich wissen muss, um selig zu werden und als Christ zu leben. Jetzt noch ein Zitat aus dem zweiten helvetischen Bekenntnis, auch von Heinrich Bullinger. In der Heiligen Schrift besitzt die ganze Kirche Christi eine vollständige Darstellung dessen, was immer zur rechten Belehrung über den seligmachenden Glauben und ein Gott wohlgefälliges Leben gehört. Deshalb wird von Gott deutlich verboten, etwas dazu oder davon zu tun. 5. Mose 4, 2. Wir sind darum der Ansicht, dass man aus diesen Schriften die wahre Weisheit und Frömmigkeit, die Verbesserung und Leitung der Kirchen, die Unterweisung in allen Pflichten der Frömmigkeit und endlich den Beweis der Lehren und den Gegenbeweis oder die Widerlegung aller Irrtümer, aber auch alle Ermahnungen gewinnen müsse nach jenem Apostelwort. Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch Nütze zur Lehre, zur Überführung und so weiter. 2. Timotheus 3, 16. Wenn also heute dieses Wort Gottes verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde. Dass man aber auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfe. Die Schrift ist harmonisch und einheitlich. Die Schrift ist deutlich und klar. Zurück hier. Die Schrift ist auch deutlich und klar. Das ist der fünfte Punkt. Dazu noch zwei, drei Sätze. Weil die Bibel ohne menschliche Vermittlung dem Gläubigen, das muss man betonen, dem Gläubigen verstehbar ist, darum genügt die Schrift. Das heißt, der Gläubige kann Gott und sein Heil und seine Heilsgedanken und seine Berufung kann er verstehen ohne menschliche Mittler. Er braucht keinen Priester, er braucht auch keine Gelehrten, er braucht auch keine Kirche. Nun, Diener des Wortes, sie können helfen beim Verständnis. Aber wirklich angewiesen ist der Gläubige nicht auf menschliche Vermittlung. Und das war den Reformatoren sehr wichtig. Denn man hat ja den Reformatoren gesagt, die Bibel, die könne nur die Kirche verstehen und die Kirche richtig auslegen und das Volk könne das gar nicht verstehen. Die Schrift sei dunkel. Dunkel. Und undeutlich. Und dem hielten die Reformatoren entgegen die Perspicuitas und die Claritas der Schrift. Die Deutlichkeit und die Klarheit der Schrift. Nicht, dass wir alle Einzelheiten verstehen. Es gibt manches, wo wir sehr lange dran arbeiten, bis wir etwas verstehen, Und alles haben wir nie verstanden. Aber wer Gott ist, was seine Heilsgedanken sind, was sein Heilswille ist, was die Verantwortung des Menschen ist, all das versteht jeder, der diesem Wort glaubt. Die Klarheit und Deutlichkeit der Heiligen Schrift. Und das nimmt uns in die Pflicht. Das bewahrt uns auch vor dieser bequemen und feigen Haltung, wo man sagt, ja, das kann man nicht so klar sehen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Natürlich gibt es in untergeordneten Bereichen verschiedene Meinungen. Aber in den eindeutigen Inhalten über Gott und seine Person und über sein Heil und über den Zustand des Menschen und über den Weg der Errettung, dort ist die Schrift so klar, dass jeder es verstehen kann und wir zu einem einheitlichen Verständnis kommen können. Nur bedarf das eben der Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören, sich von Gott selbst in Frage stellen zu lassen, sich von Gott belehren zu lassen. Und bei manchen ist das nur eine Ausrede. Ja, es ist so unklar, das kann man nicht so richtig wissen, weil man sich die Mühe nicht geben will, Gottes Angesicht zu suchen, um in seinem Wort seine Stimme zu hören. Dann sechstens, die Schrift ist wirksam. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ja, weil es eben Gottes Wort ist, hat dieses Wort die Kraft und die Macht, die Gott hat, schöpferische Kraft und Macht. So wie er am ersten Schöpfungstag befahl und dann wurde es hell, so hat dieses Wort heute noch genau diese Macht. In ein dunkles Herz hinein zu befehlen, mit einem Mal steht ein Mensch im Licht. Und erkennt im Licht Gott und sich selbst. Ja, Gottes Wort, die Heilige Schrift, ist wirksam. Das sind diese sechs Eigenschaften der Heiligen Schrift. Schauen wir sie uns noch einmal an. Die sechs Eigenschaften der Heiligen Schrift. Die Schrift besitzt Autorität. Die Schrift ist vollkommen und irrtumslos. Die Schrift ist vollständig. Die Schrift ist harmonisch und einheitlich. Die Schrift ist deutlich und klar. Die Schrift ist wirksam. Zum Schluss diese letzten Sätze über die Tragweite der Frage, die wir heute Abend bewegt haben. Die Bibel redet von der Schöpfung. Oder neutraler ausgedrückt von der Herkunft und Entstehung des Universums. Sie redet von der Herkunft des Menschen, von seiner Eigenart und von seiner Bestimmung. Sie redet von den wichtigsten Dingen, die es überhaupt gibt. Von den Problemen, die menschliches Denken beschäftigt haben, solange es Menschen gibt. Da ist es nicht gleichgültig, ob dieses Buch glaubwürdig ist oder nicht. Da ist es nicht eine bloß akademische Frage, ob die 66 Bücher, aus der die ganze Sammlung besteht, die wir Bibel nennen, von Gott inspiriert sind oder nicht. Unser ewiges Schicksal und unser gegenwärtiges Glück hängen daran, wie wir dieses Buch deuten, wie wir es lesen und wie wir es aufnehmen.